Wir sind immer froh, wenn wir hierher kommen dürfen. Amen. Ja, das ist der schönste Weg, den wir gehen können. Ich meine, irdisch gesehen. Und wenn es uns manchmal vorher auch nicht ganz so zumute ist, dann sind wir trotzdem froh, wenn wir hier sein können, um anzubeten und uns das ins Gedächtnis zurückzurufen, was Gott an uns getan hat. Wir denken sicher alle noch an das Wochenende. Wir kommen mit der gleichen Erwartung jedes Mal und Gott hat uns noch keinmal enttäuscht. Wenn wir aber heute zum Gebet hier sind, so kam mir der Gedanke, über das Gebet sprechen. Kann ich jetzt heute Abend, wir alle könnten darüber etwas sagen. Aber der Gedanke, der mir kam, war der, wer kann über eine Gebetserhörung sprechen? Über das Gebet als solches können wir alle sprechen. Aber wer kann aufstehen und Zeugnis abgeben, dass Gott Gebete erhört hat? Das ist das Wichtige. Nicht nur, dass wir über Dinge sprechen, sondern dass sie für sich Zeugnis ablegen in unserem Leben, weil wir gläubig geworden sind. Dasselbe trifft auf alle anderen Dinge zu. Man kann über den Glauben noch so viel sprechen. Und wenn die Werke des Glaubens nicht offenbar werden, und die Wunder und Zeichen als Begleiterscheinung des wahrhaftigen Glaubens nicht da sind, dann trifft uns wie aus heiterem Himmel allesamt das Wort, der Glaube ohne Werke ist tot an sich selbst. So ernst ist die Sache. Man braucht nicht Weisheit zu studieren, um die einfachen biblischen Dinge als Maßstab anzulegen. Und so könnten wir fortfahren. Wir könnten jeden biblischen Begriff nehmen und darüber sprechen. Über den Glauben, über die Gnade, über das Heil, über die Vergebung. Wir können über alles sprechen. Aber damit wird es noch nicht zur Realität. Und wir haben, so meine ich alle, den Punkt erreicht, dass wir die Gegenwart Gottes erleben möchten. Nur sie wird den Unterschied offenbar machen. Nicht eine Lehre, nicht der Streit darüber, sondern die Gegenwart Gottes. Und Bruder Branham sagt, die Lebenslinie des Gläubigen ist die fortwährende oder immerwährende, ununterbrochene Gemeinschaft mit Gott. Und in diese müssen wir alle kommen. Ich sage mit Absicht, müssen wir kommen. Ich möchte dem Unglauben absolut keine Chance geben in meinem Leben. Aber ich möchte mich auch in keiner Weise über Zustände hinwegtäuschen, die nun einmal da sind. Und es sei denn, dass wir sie ernst nehmen und zu Gott schreien, gemeinsam, so dass er uns erhören kann und wir dann rückblickend sagen können, ich habe zum Herrn gerufen und er hat mein Flehen gehört und hat geantwortet. Wir haben es hier vor kurzem auch gelesen, wenn wir Gott Anliegen und Bitten darbringen und sie werden uns gewährt, dann wissen wir, dass er sie uns ins Herz hineingelegt hat. Und das ist dann ein Bitten nach dem Willen Gottes. In Römer 8 steht, wir wissen nicht, wie wir bitten sollen, aber der Geist, er vertritt uns und er bringt die Anliegen hervor. Sie kommen dann nicht aus unserer Überlegung, nicht aus dem Verstande, sondern werden durch den Geist Gottes gewirkt. Es sind eine so große Anzahl Dinge, die mich selber bewegen. Und ich meine uns alle. Jeder mag vielleicht andere Sachen haben, die er vor Gott bringen möchte. Aber es ist keiner unter uns, der nicht gebeugt ist, der nicht Anliegen hätte, der nicht eigene oder andere Not spürt und trägt, mit der wir gemeinsam vor das Angesicht Gottes kommen wollen und kommen müssen. Wir haben in dem Einleitungswort gehört und haben es sicherlich auch zur Kenntnis genommen. Der erste Teil betrifft das, was Gott für uns getan hat. Der zweite Teil betrifft den Teil, den wir Gott schuldig sind. Über den ersten Teil habe ich gar keine Sorge, denn der obliegt Gott. Und alles, was in der Verantwortung Gottes liegt, dafür brauchen wir uns nicht zu sorgen. Dafür hat er gesorgt. Und wenn hier geschrieben steht, so kommt denn her, wir wollen miteinander rechten, spricht der Herr, wenn eure Sünden auch rot wie Scharlach sind, sollen sie doch weiß werden wie Schnee, und sind sie auch rot wie Purpur, sollen sie doch weiß wie Wolle sein. Das soll so sein. So hat Gott es gesagt. Und auf Golgatha ist das Realität geworden. Aber jetzt der zweite Teil, der gerade diejenigen betrifft, deren Sünden vergeben, deren Schuld bedeckt, die weiß gewaschen worden sind. Wenn ihr willig und gehorsam seid. Der erste Teil, ich wiederhole es, betraf Gott den Herrn. Er hat's vollbracht. Er hat mit der Sünde abgerechnet, ist selber zum Sünd und Schuld und Schlacht und Brandopfer, zu allem, zum Speisopfer, alles, was an Opfer im Alten Testament dargebracht wurde, hat doch in ihm seine Erfüllung gefunden. Und wir glauben, dass wir erlöst sind. Ich meine nicht, dass es einen einzigen Gläubigen gibt, der nicht glaubt, dass er erlöst oder nicht erlöst wäre, sondern wir glauben von ganzem Herzen, was der Herr sagt. Ich habe dich erlöst, ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Das ist eine göttliche Wahrheit und Tatsache zugleich. Der zweite Teil, wenn ihr willig und gehorsam seid, sollt ihr die köstlichen Gaben des Landes genießen. Auf den geistlichen Bereich übertragen bedeutet das, dass Gott mit Ungehorsam im Leben eines Gläubigen nicht gemeinsame Sache machen kann. Der Gläubige ist zum Gehorsam verpflichtet. Und ohne den Gehorsam Gott gegenüber läuft im Leben eines Gläubigen nichts. Da können wir uns noch so anstrengen und jeden nur erdenklichen Weg suchen. Es wird ein Irrweg sein und nicht der Weg Gottes. Der Weg Gottes mit der bluterkauften Schar ist der Weg des Glaubens, der Weg des Gehorsams, der Weg der göttlichen Liebe. Aber man muss willig sein, man muss bereit sein, man muss ein uneingeschränktes Ja zu Gott haben. Ich habe mich nicht nur einmal, sondern doch schon einige Male im Leben dabei ertappt, dass man Gott in gewissen Stunden, in denen er uns nahe ist, alles verspricht, wirklich, und man meint es auch so. In den Augenblicken hat man gar nichts mehr reserviert. Es ist Gott alles geweiht. Man ruft ihn an. Und später merkt man, der Geist ist willig, das Fleisch ist schwach. Dass man schlussendlich dahin kommt und sagt, Herr, wenn du mir nicht mehr glaubst, dann sehe ich das ein. Das kannst du auch nicht mehr. Denn zu oft haben wir Dinge gesagt, die wir nicht eingehalten haben. Aber Gott ist treu. Und sofern wir nur eins sehen, wo es mangelt, kann er diesem Mangel Abhilfe schaffen. Wenn ihr willig und gehorsam seid, sollt ihr die köstlichen Gaben des Landes genießen. Es gibt, und ich habe es Gott, meinem Herrn, schon einige Male gesagt, es gibt nichts Schlimmeres auf Erden, als Söhne zu haben, die eigene Wege gehen. Man kann fast mit, oder auch Töchter, meinetwegen, nehmen wir sie ruhig beide. Das Reich Gottes besteht ja nicht nur aus Söhnen, sondern aus Söhnen und Töchtern. Und wie oft habe ich das auch schon dem Herrn sagen müssen, dass ich rein irdisch so empfinden muss. Und dann übertrage ich das auf Gott und sage mir, o Gott, wie musst du über deine Söhne, über deine Töchter empfinden, die mit dem Munde sicher noch ein paar Worte mit dir reden, ihr Herz ist von dir entfernt, sie gehen eigene Wege, wie musst du dabei empfinden? Aber so ist das und nicht anders. Und deshalb will Gott ja das Herz des Menschen. Und hier steht, wenn ihr willig und gehorsam seid, ein Mensch, der nicht willig ist, der ist auch nicht gehorsam. Das geht nicht. Und umgekehrt, ein Mensch, der willig ist, der bereit ist, den Weg des Herrn zu gehen, der wird auch Gnade zum Gehorsam bekommen. Dann sollt ihr die köstlichen Gaben des Landes genießen. Steht am Anfang der Apostelgeschichte irgendwo. Gott gibt den Geist denen, die ihm gehorchen. Und wenn wir so in die Welt heute hineinschauen, dann ist es ja gar kein Geheimnis, dass sehr viele den Geist als Salbung haben, aber von Gehorchen ist keine Rede. Aber wir sind ja nicht hier, um andere zu beurteilen. Wir sind hier, um uns dem Urteil Gottes zu stellen. Wir sind ja heute unter uns. Was nützte es mir und dir, wenn wir bei jedem anderen alles recht beurteilten und wenn wir uns nicht im Lichte Gottes in das Selbstgericht hineinnehmen und anhand seines Wortes beurteilen lassen? Wir müssen zu dem Punkt kommen, wo wir sagen, Herr, jetzt geht es im Moment mal um keinen anderen, sondern um mich und mein Verhältnis zu dir, um mich und meine Stellung, meine Einstellung, mein Glaube und alles, was zwischen mir und dir ist. Darum geht es jetzt und um weiter nichts. In dem Moment, meine ich, wird Gott uns helfen. Als Bruder die Bemerkung machte, der Herr geht an der Spitze. Wir haben vor kurzem beide die Bibelstelle aus 2. Mose 13, letzter Vers, bei mir im Büro gelesen. Und ihr wisst ja, um die Sache damals, die Spitze muss abgebrochen werden und so weiter. Und dann fragte mich Bruder, er sagte, was soll die Spitze abgebrochen werden? Der Herr ist doch an der Spitze. Soll er abgebrochen werden? Und wenn man das richtig nimmt und irgendjemand 2. Mose 13 tatsächlich, da ist es glaube ich, mit Bedacht liest, der wird dann ganz schnell feststellen, dass dem so ist. Aber wir wollen darauf ja gar nicht näher eingehen. Hier steht, nicht wich die Wolkensäule bei Tage und nicht die Feuersäule nachts von der Spitze des Zuges. Der Herr selber war in der Wolken- und Feuersäule und er ging voran. Er war an der Spitze. Und wenn wir irdisch urteilen wollten oder auch menschlich die Sache betrachten wollen, dann sehen wir, dass Menschen nicht das Göttliche sahen, sondern sie haben Menschen gesehen und wollten sich der Menschen entledigen, ohne zu begreifen, auch wenn ein Mose direkt hinter der Feuersäule herging, so war der Herr ihm immer noch voraus. Er ging immer noch hinterher. Der Erste war der Herr. Und der Letzte war der Herr. Er war der Anfang, er war das Ende, Alpha und Omega. Und es steht im Propheten Jesaja, der Herr ist ihre Nachhut gewesen. Beides. Er ging ihnen voran. Er war hinter ihnen. Wenn es darum ging, den Weg zu bahnen, war er vor ihnen. Wenn die Feinde hinter ihnen her waren und sie überwältigen wollten, war er hinter ihnen und stand wieder dazwischen. Er umgab sein Volk von allen Seiten, so dass niemand herankommen konnte. Aber wir sind ja gar nicht da, um diese Dinge noch einmal zu beurteilen. Ich sage es nur deshalb, weil ich innerlich manchmal den Eindruck habe, als schreie unschuldig vergossenes Blut zu Gott und zu seinem Thron, wie damals als Abel erschlagen wurde. Ich kann das keinem Menschen erklären. Das ist auch, ich habe darüber keine Stimme gehört und ich habe darüber keine Offenbarung. Aber in meinem Herzen ist manchmal ein so tiefes Leid. Und das Leid ist darüber, dass Seelen, die nicht zum Tode bestimmt waren, ermordet wurden, wie es im Propheten Jeremia und Hesekiel geschrieben steht. Und wenn man bedenkt, dass kostbare Seelen, die zum Leben vor Gott bestimmt sind, getötet oder ermordet oder wie man es sagen will, wurden, dann schreit irgendwo unschuldig vergossenes Blut zu Gott. Und das mag für uns ein neuer Gedanke sein, aber es ist nun einmal so. Damals hat der Herr gesagt, das Blut deines Bruders schreit zum Himmel. Was war? Nicht der Mann, sondern das Blut. Es war unschuldiges Blut vergossen worden. Der Mann selber war ja im Himmel. Der hat bestimmt nicht geschrien. Abel war froh, dass er ins Jenseits befördert wurde. Aber das unschuldig vergossene Blut schrie doch zu Gott und zum Himmel empor. Und ich meine, wenn man Wenn man das alles betrachtet und sich selbst als den größten Versager in allem sieht, dann könnt ihr euch vorstellen, was das alles bedeutet. Und wenn uns hier gesagt wird, wenn ihr willig und gehorsam seid, sollt ihr die köstlichen Gaben des Landes genießen. Doch wenn ihr euch weigert und widerspenstig seid, sollt ihr vom Schwert gefressen werden, denn der Mund des Herrn hat gesprochen. Und wir glauben alle, dass der Herr in diesen Tagen geredet hat. Wir glauben doch nicht, dass ein Mensch eine Botschaft brachte, sondern dass diese Botschaft Gottes letzter Wille, Gottes abschließendes Reden war. Und hier heißt es, wenn ihr euch weigert und widerspenstig seid, sollt ihr vom Schwert gefressen werden. Was nützt mir oder was nützen uns allen die vorherigen Verse, dass Gott mit uns abrechnen will und dass er alles auf sich genommen hat, unsere Sünden gesöhnt, vergeben, die Schuld ist nicht mehr da, weiß wie Schnee und so weiter. Was nützt uns das Erste, wenn das Zweite sozusagen dann einen Fluch nach sich zieht, weil wir nicht willig, weil wir nicht gehorsam, weil wir uns weigern und weil wir widerspenstig sind? Das hört sich an, als spräche Gott mit zwei verschiedenen Leuten, mit Ungläubigen und Gläubigen, mit Erlösten und Unbekehrten. Aber so ist das nicht. Gott spricht zu uns heute Abend durch sein Wort. Und er lässt uns wissen, ich habe euch erlöst. Die Frage der Sünde braucht gar nicht gestellt zu werden. Die ist ein für alle Mal beantwortet. Das ist geklärt, als unser Herr auf Golgatha starb. Die Frage, die jetzt offen bleibt, ist, ob wir willig sind, ob wir gehorsam sind oder ob wir uns weigern und widerspenstig sind. Für den Fall, dass das zutrifft, so wird hier gesagt, sollt ihr vom Schwert gefressen werden, denn der Mund des Herrn hat's gesprochen. Wenn ein Mensch etwas sagt, dann können wir damit tun, was wir wollen, darauf eingehen oder auch nicht, es beherzigen oder auch nicht, glauben oder auch nicht. Aber wenn es Gott ist, der gesprochen hat, dann fordert er und erwartet er von uns Respekt vor seinem Wort, vor seinen Entscheidungen. Er will uns ein gehorsames Herz geben und wir sollen uns nicht weigern und nicht widerspenstig sein. Wir alle kennen ja die Predigt Bruder Brennims, die Saat der Widerspenstigkeit. Es gibt Menschen, die sind tatsächlich wie Esau, widerspenstig, einer gegen alle und alle gegen einen. Da nützt auch keine äußerliche Beschneidung, da nützt gar nichts. All die Ismaeliten, wenn sie ihre äußere Beschneidung vollziehen, das macht sie noch lange nicht zu Juden. Sie bleiben, was sie sind, samt ihrer Beschneidung, ohne Verheißung, mit ihrem eigenen Glauben, in ihren eigenen Wegen. Gott sucht Menschen, an denen er von Anfang bis zu Ende alles machen kann, so dass es mit seinem Worte übereinstimmt. Und wenn wir dahin kommen, dann ist uns geholfen, dass wir mit Gott und seinem Wort übereinstimmen. Es heißt manchmal in Gesprächen, vielleicht gehört es auch nicht hierher, aber mit dem stimme ich überein und mit dem stimme ich nicht überein und die stimmen überein. Das ist alles leeres Gerede. Was nützt es mir, wenn ich mit dir übereinstimme und wenn wir beide nicht mit Gott übereinstimmen? Was nützt uns das? Aber wenn wir alle mit Gott und seinem Wort übereinstimmen, dann ist das gar keine Frage mehr. Dann stimmen wir auch untereinander überein. Und Paulus war sogar so großzügig, dass er schrieb, sollte jemand anderer Meinung sein, der lasse es sich von Gott offenbar. Eins ist klar, alle Dinge, die im Worte Gottes gelehrt wurden, die sehen und glauben wir gleichermaßen. Aber wenn es um irdische Dinge geht, dann hat doch jeder seine Freiheit zu entscheiden und zu tun, was er für richtig hält und braucht sich doch von niemand beurteilen zu lassen. Ihr wisst, wer Verstand hat, der überlässt einem jeden seine eigenen Entscheidungen. Ob die aus meiner Sicht richtig sind oder nicht, ich bin doch gar nicht gefragt. Ich habe doch genug, wenn ich Sorge darum trage, wie meine Entscheidungen ausfallen, doch nicht, wie die eines anderen sein mögen. Aber es kommt darauf an, dass wir alles, was uns ablenkt von Gott und seinem Wort und seinem Willen, dass wir es irgendwie ablegen können, um uns mit der Hauptsache zu befassen. Wir sind noch nicht einmal da, um uns mit uns selber zu befassen und geschweige mit anderen Leuten, sondern hier sind wir, dass Gott sich mit uns befassen könnte, dass wir uns ihm stellen könnten. Was nützte mir, wenn ich sagen könnte, das und das hat Bruder Brennend mir gesagt vor kurzem, und da musste ich einmal widersprechen, als unser letzter teurer Bruder hier aus Polen war, Bruder Schittek. Er sagte mir, was Bruder Patterson in Holland gepredigt habe, dass 16 Brüder bei Bruder Brennend waren, als er schon einen Unfall hatte, also im Krankenhaus, und dass sie mit ihm gesprochen haben und dass er ihnen gesagt habe, es wird nicht einer, sondern viele werden sein, die das Wort, die Botschaft verkündigen werden. Und da ich nun aus erster Hand über den Tatbestand bestens orientiert war, musste ich sagen, Bruder, hör mal auf, ich sitz nicht hier, um mir Lügen anzuhören. Du sitzt höchstens hier, um die Wahrheit zu erfahren. Und die Wahrheit lautet, dass Bruder Brennend nach dem Unfall nicht ein einziges Wort gesprochen hat. Er hatte ja nicht nur die Knochenbrüche, er hatte einen Schädelbruch, ist direkt ins Krankenhaus gebracht worden, ist operiert worden und niemand konnte zu ihm heran und sprechen konnte er absolut nicht ein einziges Wort. Er hatte eine Kopfoperation und er war bewusstlos und ist aus der Bewusstlosigkeit überhaupt nicht wieder aufgewacht. Wenn dann aber irgendjemand kommt und sagt, ja, wir waren bei Bruder Brennend, nachdem er schon den Unfall hatte und wir haben gesungen, glauben nur, das haben sie, das stimmt. Das stimmt, sie waren im Krankenhaus, sie haben gesungen, glaube nur, einmal nach dem anderen Mal. Aber sie durften das Zimmer nicht betreten, sie mussten im Gang bleiben. Und es ist eben so, aber was ich damit sagen wollte, ist Folgendes. Jeder kann alles sagen, und ich habe es ihm auch kundgetan. Ich sage, mein Bruder, dir und tausend anderen, kann jeder, der von drüben rüberkommt, alles sagen. Mir nicht, weil ich über die Dinge doch ein bisschen besser informiert bin. Und ich war der Einzige, der damals bei der Beerdigung dabei war, der mit einem langen Gesicht und mit Tränen herumlief. Alle anderen waren voller Freude. Und dann haben die mich gefragt, was denn mit mir los wäre, ob ich nicht wüsste, weshalb wir da alle zusammen sind. Und ich sage, natürlich weiß ich das, wir sind hier wegen der Beerdigung. Und ihr könnt euch ja vorstellen, was kam, dürft ihr keinem sagen. Aber die waren alle da und glaubten aus voller Überzeugung, dass Bruder Brennend auferstehen würde und nicht beerdigt werden würde. Und ich war tatsächlich der Einzige, der naiv genug war, um zu glauben, dass eine Beerdigung stattfinden wird und dass der Mann im Sarge liegt und dass die Gruft schon gegraben ist. Aber es ist nun mal einmal so. Aber dann habe ich eben auch diesen Brüdern sagen können, mit Gottes Hilfe, wie es weitergehen soll. Aber jetzt brauche ich und wir alle eine Weisung von Gott. Damals war der Anfang. Und ich würde dasselbe, ich würde alles noch einmal tun, wie ich's getan habe. Aber jetzt sind wir in einer Lage, aus der Gott uns heraushelfen muss. Uns nützt die beste oder erfolgreichste Vergangenheit überhaupt nichts. Gott muss uns gegenwärtig helfen. Und ich meine, das will er tun, sofern wir bereit sind, einzugestehen und zu sagen, Herr, wir sind auf deine Hilfe angewiesen. Ihr wisst, ich neige selber dazu, dass man zurückschaut und sich nur mit Vorwürfen belastet und mit sich selber stets ins Gericht geht, aber das bringt uns auch nicht weiter. Man muss erkennen, das war von Gott, das war nicht von Gott, das war im Willen Gottes, das war nicht im Willen Gottes. Und dann muss man die Dinge mit Gottes Hilfe sortieren und dabei nicht stehen bleiben, sondern weitergehen im Vertrauen auf Gott. Wir glauben und werden es bis ans Ende tun, dass wir eine Botschaft der Wiedererstattung, der Zurecht- und Zurückbringung gehört haben und dass das ein göttliches Resultat mit sich bringen muss, weil eine göttliche Verheißung da ist. Hätten wir keine Zusage im Worte Gottes, dann könnte ich euch allen heute Abend sagen, meine Damen und Herren, so und so verhält sich die Sache. Aber wenn wir im Worte Gottes Verheißungen haben für die Endzeit, und Bruder, der hat ja noch aus Kapitel 2 gelesen, was die Juden betrifft, und hier heißt es ja wörtlich, in der Endzeit wird es geschehen, dass der Tempelberg des Herrn festgegründet dasteht an der Spitze der Berge. Und wir wissen ganz genau, der Tempelberg ist niedriger als alle anderen Berge. Aber dann, wenn Gott ihm seine Bedeutung geben wird, der Tempelberg ist ja eine doppelt gemoppelt flache Fläche, nicht? Aber wenn man dann da drüben den Ölberg sieht und so weiter, dann ragen die schon ein bisschen in die Höhe. Aber sofern Gott sich mit einer Sache befasst, bekommt sie eine Bedeutung und ragt über alles andere hinaus. Das ist nun einmal so. Wir mögen die unscheinbarste, die verachtetste Gemeinde sein und in dem Moment, wo Gott sich mit uns befasst, bekommen wir eine ganz neue Bedeutung. Nicht um unseren Willen, sondern um Gottes Willen. Und was ist der Tempelberg, wenn Gott ihn nicht erwählt hätte und so weiter? Was ist er heute? Heute ist die Moschee dann drauf und der Felsendom, diese beiden Gräuel der Verwüstung. Und heute ist überhaupt nichts. Aber in dem Moment, wenn Gott das Schicksal wendet und die ganze Geschichte ihrer ursprünglichen Bestimmung übergeben wird, ja, dann ist doch alles in Ordnung. Und so ist das auch mit der Gemeinde. Wie viele gehen heute da über diesen Tempelberg hinweg und sind da mit ihrem Mohammed unterwegs und rufen zu Allah und sagen, er ist mächtig und liebevoll. Aber das nützt keinem etwas. Erst in dem Moment, wo Gott die Sache seines Volkes in die Hand nimmt und sagt, hier ist Schluss. Jetzt haben die Menschen genug getan. Ich bin dran. Und schon wendet er das Geschick seines Volkes und dann in der Endzeit wird's geschehen, dass der Tempelberg des Herrn fest gegründet dasteht an der Spitze der Berge und über die Höhen erhaben. Dann werden alle Heidenvölker zu ihm strömen und zahlreiche Völkerschaften hinwallen. Erst werden sie ja böse sein, wenn ihre Heiligtümer da beseitigt werden. Aber dann wird Gott ihr Herz wenden. Gott wird dann ihr Herz wenden. Und Gott muss alles machen. Wir können unser steinernes Herz nicht herausnehmen. Ich sag euch, ich bin manchmal auch darüber betrübt, dass wir keine biblischen Versammlungen haben, in denen der Geist Gottes das Wort Gottes ausrichten kann, wozu es gesandt wird. Es sind doch keine biblischen Bekehrungen, keine biblischen Erlebnisse, keine biblischen Geistestaufen. Wir alle können beurteilen, was alles verkehrt gegangen ist. Was die verkehrt gemacht haben, alle, die geistgetauft waren, das können wir alle beurteilen. Aber dass wir selber dieses Erlebnis mit Gott dringender benötigen als morgen unser Frühstück, das haben wir nicht begriffen. Und noch darüber, wir können uns hinsetzen und wir können die Telefonleitungen heiß reden. Nicht? Irgendjemand hat vor kurzem irgendwo eine rausgerissen, damit das Gespräch da aufhört. Aber wir können unseren Mund und auch die Leitungen heiß reden und genau wissen, jawohl, die Leute haben das und das erlebt, haben das und das alles falsch gemacht. Ja, aber hat es uns geholfen? Wenn wir das doch erkennen, dann lasst uns doch die Lektion daraus ziehen und dieselben Fehler nicht tun. Aber das Erlebnis als solches müssen wir haben. Ich lade keine Verantwortung auf mir oder auf mich, dass ich einem Menschen sagen würde, dass er, so wie er jetzt ist, mit einem frommen Gesicht in den Himmel kommt. Wenn ein frommes Gesicht genügt, um in den Himmel zu kommen, dann sind wir alle dort. Nicht nur wir, dann sind viele anderen auch dort. Nein, wenn die Kraft, wenn der Geist, der Jesus von den Toten auferweckt hat, in unseren sterblichen Leibern wohnt, dann wird er unsere sterblichen Leiber lebendig machen. So steht's in meiner und in unserer aller Bibel geschrieben. Und die Leute reden heute vom Entrückungsglauben und machen dort irgendeine Atmosphäre. Die einen marschieren nach Zion und sie tatsächlich, der Takt ist so im Dreiviertel und man kann auch danach marschieren. Aber das bringt doch keine nach Zion, wenn da irgendjemand sagt, jetzt marschieren wir nach Zion. So geht das alles nicht. Die Stunde Gottes muss schlagen, die göttliche Ordnung muss respektiert werden, das Volk Gottes muss den Platz einnehmen, auf den wir gehören, und die Erlebnisse mit Gott müssen kommen. Und da haben wir den Namen des Herrn anzurufen aus der tiefsten Tiefe unserer Herzen. Und nur so wird er uns erhören. Und die Vorbedingung ist tatsächlich bei mir und bei uns allen, dass wir willig sind, dass wir gehorsam sind, dass wir uns nicht weigern und nicht widerspenstig sind. Das sind vier Dinge. Und wenn wir uns heute fragen, dann glaube ich nicht. Ich glaube wahrhaftig nicht, und das sage ich und würde ich sagen, wenn der Herr hier in der ersten Reihe säße. Ich glaube nicht, dass Gott mit uns über die Sünden abrechnen will. Er hat abgerechnet. Wenn ich eine Rechnung zu begleichen habe und ich habe sie beglichen im Jahre Null und nach der Begleichung blieb dann auch unterm Strich Null, 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 Null. Die Sache war also beglichen. Und ich würde dann nach 50 Jahren kommen und sagen, ich muss hier diese Rechnung begleichen. Das wäre nicht richtig. Und wenn ich nach 150 Jahren komme und sage, ich will begleichen, das wäre auch nicht richtig. Gott ist nicht ein Mensch. Gott hat eine ewig gültige Erlösung ein für alle Mal vollbracht in Jesus Christus, unserem Herrn und Erlöser am Kreuz auf Golgatha. Sein Blut bedeckt unsere Schuld. Das ist keine Frage. Wer daran zweifelt, der könnte sich schuldig machen, das Blut des Lammes Gottes mit Füßen zu treten, weil er nicht glaubt an die Wirkung, die dieses Blut des Lammes in meinem und in deinem Leben hatte. Die Vergebung unserer Sünden sollte überhaupt nicht mehr zur Sprache kommen. Das ist ein absolut so gewiss, wie Jesus Christus am Kreuz auf Golgatha starb. Wenn der Herr heute käme, würde er mich doch nicht zur Rechenschaft ziehen. Du hast das und das gemacht, ich muss jetzt mal mit dir sprechen. Das hat er noch nicht mal gemacht, als er mit den Leuten hier auf Erden sprach. Überhaupt nicht. Er hat keinen ausgefragt. Er hat keine katholische Seelsorge getrieben. Mit keinem einzigen Menschen. Mit der Frau im Brunnen hat er auf den Kopf zugesagt, fünf hast du gehabt, den Herz ist nicht der Mann. Und sie auf und davon. Er ist nicht in sie hineingedrungen. Er hat nur das gesagt, was zur Sache dienlich war. Und schon ist die Sache vorbei gewesen. Nicht? Und deshalb, das ist überhaupt nicht die Frage. Das ist gar nicht die Frage. Die Frage schließt sich auf oder bezieht sich auf den Teil, der uns betrifft. Willigkeit, Gehorsam, nicht weigern und nicht widerspenstig zu sein. Und da mögen wir fragen, worin könnten wir vielleicht hier versagt haben? Sind wir nicht willig? Sind wir nicht gehorsam? Weigern wir uns? Sind wir widerspenstig? Das mögen wir uns alle fragen. Aber wenn etwas vorliegt, worüber Gott uns zürnt, dann ist es auf geistlichem Gebiet. Dann ist es entweder Ungehorsam oder Widerspenstigkeit oder was immer es als Formulierung hier auch sein mag, dann bezieht es sich auf den geistlichen Bereich. Und da muss Gott uns Gnade schenken. Von selbst können wir es nicht. Doch wenn ihr euch weigert, so heißt es hier, und widerspenstig seid, sollt ihr vom Schwert gefressen werden. Stell euch vor, einerseits ist das Schwert des Geistes eine ganz herrliche Sache. Und wenn wir Offenbarung 1 lesen, dann geht aus dem Munde des Herrn ein scharfes, zweischneidiges Schwert hervor und das ist das Wort Gottes und die Gemeinden hören das Wort Gottes. Und dann lesen wir später, dass er den Antichristen mit dem Hauch und mit dem Schwert seines Mundes töten wird. Dem einen wird das Wort Gottes, das Wort des Lebens zum Leben, dem anderen wird zum Tode. Wenn die Gnadenzeit vorüber ist, dann wird dasselbe Wort, das uns zur Seligkeit gereichte, den anderen zum Gericht dienen. Denn dann ist der Erlöser Richter. Und dann ist die Gnadenzeit vorbei. Aber wir haben hier heute doch eine reelle Chance, zum Herrn zu kommen und sagen, nimm uns, wie wir sind. Und was hier von dem Volke Israel, von den Juden geschrieben steht, dasselbe trifft auf die Gemeinde alles zu. Kommt, lasst uns zum Berge des Herrn hinaufziehen, zum Hause Gottes, damit er uns über seine Wege belehre und wir auf seinen Pfaden wandeln und so weiter. Er wird dann zwischen den Völkern richten. Heute, wir können kaum zwischen Bruder und Bruder und zwischen Schwester und Bruder oder umgekehrt richten. Gott allein ist der Richter und er richtet immer gemäß seinem Worte. Und hier heißt es weiter, dann werden sie ihre Schwerter zum Pflugscharen machen. Das wäre viel gescheiter, wenn das auch die Gläubigen in dieser Zeit tun würden, dass sie ihre Schwerter zum Pflugscharen machen und nicht immer aufeinander losgehen und den Dolch in den Rücken hauen, sondern wirklich mal ein bisschen Landarbeit machen, Herzensboden umpflügen und zubereiten, damit die Saat Gottes schön und fein hineingesät werden kann. All die Dinge, die irdisch auf das Volk Israel zutreffen, die treffen prophetisch auf die Gemeinde zu. Da gibt es gar keinen Weg. Der Weg Gottes mit Israel ist der Weg des Herrn mit der Gemeinde. Beides. Da sehen wir die babylonische Gefangenschaft, hier sehen wir sie, da der Auszug, hier der Auszug, wieder Heimkehr und zurückkommen in das Land der Verheißungen, zurückbringen zu den Verheißungen Gottes für diese Zeit. Alles läuft ineinander und miteinander. Haus Jakobs auf, lasst uns wandeln im Licht des Herrn. Es sollte Licht werden zur Abendzeit. Es ist Licht geworden. In diesem Lichte wollen wir mit der Hilfe Gottes wandeln. Ich kann nur sagen, Herr, mache dieses Wort wahr in meinem eigenen Leben. Du hast mich gewaschen, du hast mich erlöst. Ich bin dein unanklagbar. Ich glaube das. Ich würde Gott beleidigen, wenn ich das nicht glauben würde, dass ich weißer bin wie der Schnee. Weißer wie der Schnee. Wer das nicht glaubt, macht Gott zum Lügner. Gott hat's gesagt, und damit stimmt es, für ewig. Und die Dinge Gottes sind unabänderlich. Er braucht niemanden, der sie in Frage stellt. Er braucht nur Leute, die sie glauben. Und dann, wenn wir den Teil für uns in Anspruch nehmen, und das dürfen wir von ganzem Herzen, dann möge Gott uns gleichzeitig willig und gehorsam machen, damit wir die köstlichen Gaben des Landes Gottes genießen oder die der Gemeinde gehören, in Empfang nehmen. Und dass wir vorwärts gehen könnten, uns nicht weigern, nicht widerspenstig sind und dann vom Schwert gefressen werden, sondern das Schwert nehmen und es anwenden können. Ich glaube, Schwester Zotzmann hat das Lied noch vorgeschlagen, 247, ich habe es hier noch vor mir. Hier heißt es, O liebe goldener Sonnenschein fürs arme Menschenherz, strahlst du nur hell in mich hinein, versüßt ist jeder Schmerz. Das Dunkel weicht, die Nacht entflieht, wenn warm die Sonne scheint und Freud und Lebenswonne zieht hinein ins Herz, das weint. Manchmal weint das Herz. Wir sind betrübt und Gott ist betrübt, aber wenn sein Licht und sein Gnadenschein hineinleuchtet, dann wird's anders. O Gottes Lieb, so voll und frei, von alters her und immer neu. Sie quillt für mich, sie quillt für dich und zieht uns alle hin zu sich. Und dann in der zweiten Strophe. Als von der Lieb am Kreuzes Pfahl in meine Sünden Nacht eindrang der helle Sonnenstrahl, bin ich für Gott erwacht. Seitdem ich weiß, wer mich geliebt, bis in den Tod so heiß, mein Herz sich ihm zu eigen gibt, zu seines Namens Preis. Das ist doch eine ganze Predigt. Muss man mehr hören als das? Ganz gewiss nicht, es genügt. Und in der dritten Strophe, O Sonne, die mir scheinet hell, mir Lebenswonne beut, ist Jesus mein Immanuel. Nur er in Ewigkeit, ihm singe ich mein Jubellied, schon hier im Tränental und ewig, wenn mein Aug ihn sieht, in seinem Himmelssaal. Da wird auch ich gut singen können. O Gottes Lieb, so voll und frei, von alters her und immer neu. Sie quillt für mich, sie quillt für dich und zieht uns alle hin zu sich. Auch jetzt, heute Abend. Amen.